Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, mitten im Juli machen wir keine Sommerpause, sondern funken weiter natürlich durch mit unserem Podcast. Hier ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor neun.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Wir kommen auch gleich zum Talk der Woche und da ist natürlich eine wichtige Frage, wenn wir gleich den Namen nennen, um wen es geht. Was macht man eigentlich, wenn es einen neuen Gesellschafter an Bord gibt? Und das hast du nicht irgendjemanden gefragt, sondern lieber Christian?
Das habe ich Christian Böll gefragt, den Geschäftsführer von Windrose, dem Luxusreiseveranstalter. Und Windrose hat in der Tat eine sehr lebhafte Geschichte, wenn wir mal auf die Gesellschafter des Unternehmens blicken. Gegründet von Hans-Peter Holzinger hat dieser die Mehrheit an Windrose im Jahr 2007 an das Private Equity Unternehmen Waterland verkauft und später übernahm dann RT-Reisen, die RTK-Mutter aus Burghausen, Windrose, um einige Jahre nochmals später, nämlich im Jahr 2017, das Unternehmen dann an das Schwesterunternehmen FTI Group zu veräußern. Und seit dem vergangenen Jahr hat nach der FTI-Pleite Windrose mit Asireisen ja bekanntlich einen neuen Gesellschafter gefunden. Und ich unterhalte mich im Podcast mit Christian Böll darüber, wie denn seine aktuellen Pläne aussehen und welche Rolle dabei der neue Gesellschafter spielt.
Da sind wir sehr gespannt. Hier kommt also der Talk der Woche. Wie jede Woche frisch gebacken. Nur für euch.
Hallo Christian.
Hallo Christian.
Windrose hat ein ziemlich ambitioniertes Ziel formuliert, gerade kürzlich. Da geht es darum, dass ihr bis 2028 die erste Wahl für Luxusreisen im deutschsprachigen Raum sein wollt. Da gibt es zwei Fragen, die sich aus meiner Sicht aufdrängen. Die erste, wie weit ist der Weg bis dahin eigentlich? Und die zweite ist, welche Schritte unternehmt ihr dazu?
Ja klar, haben wir uns natürlich nach dem ganzen Wandel in der sportlichen Zeit der letzten 12 Monate mit dem neuen Gesellschafter der ASI, mit dem Ausscheiden aus der FTI-Gruppe und dem Verselbstständigen der Windrose auch interne Ziele gesetzt. Das, was du gerade auch angesprochen hast, natürlich wollen wir uns klarer positionieren. Ist natürlich spannend, wie macht man das? Und das ist auch deine berechtigte Frage, weil so richtig messbar sind wir alle nicht im Luxussegment. Und deswegen ist es für uns im ersten Schritt ein ganz klar intern formuliertes Ziel, dass wir an unserer Erreichbarkeit arbeiten, an unserem Service, an unserer Experience, an den Erfahrungen. Wir schicken oder seit letztem Jahr sehr intensiv auch wieder alle unsere Reisedesigner in die Destinations. Also es ist auch für uns erstmal ein internes Qualitätsversprechen zu unseren Vertriebspartnern, zu unseren Kunden und Dienstleistern, um da einen guten Schritt vorwärts zu kommen. Parallel investieren wir natürlich auch in Technologie. Mhm. Wir werden eine neue Webseite im Laufe des Jahres hoffentlich launchen, die zeitgemäß und entsprechend ist und somit da auch versuchen, weitere Servicefunktionen für unsere Kunden an Informationen geben zu können. Und auch intern investieren wir in weiteren technischen Möglichkeiten, um besser, schneller, erreichbarer zu sein. Und zu guter Letzt machen wir uns natürlich jetzt auch viele Gedanken über, was sind die Needs für Produkte, wo gehen die Trends hin und den Wegen folgen wir dann auch.
Ich hatte ja kürzlich einen Talk mit ASI-Chef Ambros Gasser, eurem neuen Gesellschafter. Und der hat mir im Gespräch gesagt, auf die Frage, welche Synergien wollt ihr denn eigentlich da erzeugen? Da hat er gesagt, gar keine, außer im Finanzbereich. Da müssen wir das natürlich zusammenlegen und die Kräfte bündeln. Welche Rolle spielt denn in der ganzen Sache der neue Gesellschafter für euch?
Ja, ich meine, es war ja eh ein spannender Prozess aus der Verkaufsprozess der Windrose, den ich aktiv ja gestaltet habe mit dem Investmentbanker des Insolvenzverwalters. Und da haben wir natürlich vielfältige Gespräche mit verschiedenen potenziellen Käufern geführt. Und so wie ich damals dann auch Ambros kennengelernt habe, war das auch schon immer sein Approach gewesen, gar nicht auf Synergie zu gehen, sondern das Spezialistentum eher zu fördern und unterstützen, um weiter aufzubauen. um auf mehreren Säulen zu stehen. Und insofern, was gut ist, ist sein Geist, sage ich mal, in der Einstellung, dass jeder der Töchter in sich stark sein muss, wachsen muss, seine Nischen erkennen muss und da auch Freiraum lässt. Die Synergien von Finance und macht natürlich absolut Sinn, weil ich meine, Zahlen will man vergleichen, wenn man eine Gruppe hat und will sich auch benchmarken können. Und so leben wir das auch. Ansonsten haben wir einen guten, regelmäßigen Austausch, wo es darum geht, auch sagen wir, zu brainstormen, Ideen zu entwickeln, zu gucken, wie machst du das, was haben wir hier vor, wie läuft was bei dir. Also ich rufe ihn öfters mal an und sage, habt ihr da schon Erfahrungswerte, das Thema interessiert uns gerade. Und dann ist es eher so ein Interdialog, Bench-Austausch, Wissenssharing, und das klappt hervorragend.
Unterscheidet sich das aus deiner Sicht sehr deutlich von dem früheren Gesellschafter und dessen Einflussnahme?
Ja, ja,
Okay.
natürlich. Also klar, also das ist natürlich der große Schritt, den wir das letztes Jahr gehen mussten und mit den ganzen Mitarbeitern und Kollegen auch, den wir jetzt durchschritten haben. Ich habe gesagt, wir haben uns jetzt wieder zum Mittelständler entwickelt. Und das ist natürlich ein riesengroßer Schritt, auch leicht zu unterschätzen, wenn man aus dem Konzern kommt und aus dem Konzern viele Services hat und Vorgaben und Spielregeln. Aber halt die ganzen Services sind ja auch weggefallen. Also wir müssen jetzt unsere Mitarbeiter selber einstellen, eigenes HR machen, eigenes Controlling, eigenes Management unserer Numbers. Vorher hatten wir primär eigentlich eine funktionierende eigenständige Buchhaltung, was schon sehr gut war. Aber auch all die anderen Tools müssen wir halt gerade selber entwickeln. Und das hilft, weil wir dadurch auch viel, viel schneller sind in der Entscheidung. Die Prozesse sind kurz, weil wenn es bestimmte Punkte gibt, dann ist es für mich nur ein Anruf zur Information oder Austausch. Also wir haben eine sehr, sehr hohe Eigenständigkeit. Und das gibt doch unwahrscheinlich mehr Geschwindigkeit. Und das passt auch zu deiner ersten Frage. Also durch Geschwindigkeit und Freiheit glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, auch uns zügig weiterentwickeln zu können.
Dann lass uns doch vielleicht mal gemeinsam einen Blick auf den Markt werfen, in dem ihr aktiv seid. Da ist ja eine ganze Menge Bewegung. Zum Beispiel steigen gerade große Marken wie Ritz-Carlton oder Four Seasons ins Kreuzfahrtgeschäft ein. Also da tut sich eine ganze Menge. Wie wirkt sich das auf euer Portfolio und auf die Zusammenarbeit mit den Akteuren aus?
Du sprichst jetzt Kreuzfahrtsegment gerade an. Wir haben ja im Prinzip oder sechs Teams bei der Windrose. Vier sind destinationsbezogen und machen hauptsächlich individuelle TaylorMade, Privatreisen, Individualreisen. Und dann haben wir noch ein Kreuzfahrtenteam für das Segment, was hier gerade ansteht, mit einem eigenen Reiseportal, muss man dazu sagen. Also wir haben fast alle Verfügbarkeiten und Preise live und Routen für Luxusreedereien und Expeditionsschiffe. Also auch vorhin in diesem Luxussegment positioniert. Und letztendlich ist es für uns eher zu begrüßen, dass die Vielfalt wächst, dass neue Marken hinzukommen, gerade im Spitzensegment, weil ich sag mal, in der breiteren Kreuzfahrt, nenne ich das mal, sind die Produkte doch immer ähnlicher und austauschbarer geworden. Und in der Nische, je spitzer es wird, umso besser ist es auch wieder die Beratungskompetenz, das Wissen zu haben, um das weiterzugeben können. Und das passt zu unserem Spezialistentum sehr gut. Und da kommen tolle neue Produkte. Also ich bin auch schon gespannt, auch den neuen Großsegler, die jetzt von Silent Seas kommen, Orient Express. Da kommen tolle neue Luxusprodukte, die neue Experiences schaffen, neue Erfahrungswerte bringen können. Also absolut zu begrüßen.
Welchen Mehrwert bietet ihr denn da als Veranstalter gegenüber den Angeboten, die die Reedereien selber machen?
Das ist relativ einfach. Hier trifft sich eigentlich unsere Kernkompetenz, TaylorMade Privatreisen zu gestalten. Und die meisten hochwertigen Kunden und Gäste suchen Vor- und Nach- und Anschlussprogramme individualisiert, bauen solche Reisen teilweise ein. Wir haben die Möglichkeit, rein theoretisch im Portal auch gerade durchzubuchen, aber das ist gar nicht das Interesse, weil fast alle ran, auch Reisebüros rufen an und sagen, aber unser Kunde würde gerne noch das und das erleben, unser Gast möchte noch. Und dann trifft sich wieder die Kernkompetenz unseres FIT-Teams mit den Kreuzfahrern. Und dann bauen wir das entsprechend zusammen. Und das Zweite ist natürlich, haben wir ein sehr hohes Know-how in dem Team, weil wir natürlich die Produkte auch kennen und können gute Empfehlungen aussprechen und natürlich auch so ein bisschen bewerten nach dem Kundeninteresse, ob die oder die Reederei besser ist und da ein sehr, sehr guter Berater zu sein, passend zu den Gästen und deren Interessen.
Du hast eben das Thema TaylorMade schon angesprochen. Das ist ja eure Spezialität, sowohl bei den Privatreisen als auch bei Gruppenangeboten, die ihr macht. Ist ja TaylorMade mit einem hohen Aufwand verbunden, das hast du eben auch schon angedeutet und ist auch nicht ganz billig. Wie gelingt euch denn der Spagat zwischen der, ich sag mal, Skalenökonomie, die da erforderlich ist, auf der einen Seite und dieser Individualisierung eurer Reisen?
Ja, das frage ich mich auch. Letztendlich ist das Thema Skalierung bei echten TaylorMade gar nicht allzu leicht machbar. Das ist auch ein großer Wettbewerbsvorteil, den wir haben. Wir haben 30 Reisedesigner, die dafür ausgerichtet sind, die Expertise haben in ihren Regionen, in ihren Aufgabengebieten, in ihren Fokusgebieten, um mit hoher Kompetenz und Wissen zu beraten und die Gäste und die Anfragen auch zu begleiten. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Faktor. Da kann ich nicht große Bausteine hinterlegen, weil sie sind immer wieder anders. Auch bei uns eine Website. Im Kern haben wir da nur Musterreisen als Inspiration und entwickeln jedes Jahr wieder neue Musterreisen, um einfach so ein First Taste zu geben. Und dann geht es eigentlich schon los mit, aber ich möchte und außerdem bin ich gern kulinarisch und ich brauche noch ein Sterne-Restaurant und jenes welches. Und dafür haben wir natürlich auch sehr, sehr gute Partner in den Destinationen, mit denen wir diese Dinge dann entwickeln können. Aber das ist echt unsere Kernsäule. Da Skalierbarkeit eigentlich nur durch normales Wachstum und sagen wir, bessere Technologie vielleicht machbar, dass wir schneller Service bringen können, schneller Connectivity in die Destination haben. Dann haben wir ja noch im Luxusbereich, ich würde sagen, eine der sehr, sehr wenigen im obersten Segment, die Gruppenreisen, die sehr in kleinen Gruppengrößen sind. Wir haben jetzt eine Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen eingeführt. Die sind auch so hoch individuell. Aber natürlich, Gruppenreisen haben schon mal die erste Synergie, dass mehrere Menschen an einer Reise teilnehmen oder dass man sie auch öfters durchführen kann. Da sind sicherlich ein paar Effekte drin. Aber auch da sind wir immer noch durch das Luxussegment sehr stark in der Nische. Und wo wir auch noch aktiv sind, in Kooperation mit der Zeit, dass wir diverse Zeitgruppenreisen gemeinsam vermarkten und durchführen. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Segment, was das angeht. Ansonsten wird es schon leichter, ich sage mal, wieder im Cruise-Bereich, weil da sind die Produkte eher standardisiert. Da haben wir unser Kreuzfahrtenportal. Da geht es viel schneller. Und im Sun and Beach, also Hotel and Hideaways, klar, hat man dann irgendwelche Vorteile auch in den Verhandlungen mit einzelnen Hotelketten, wenn es um Malediveninsel oder etc. geht. Aber auch hier haben wir keinen echten Fokus, richten uns sehr, sehr stark nach dem Interesse des Reisebüros bzw. derer Kunden. Und erfüllen erstmal den Kundenwunsch im Vordergrund, als dass wir jetzt versuchen, die Leute zu bestimmten Themen hinzusteuern.
Wenn man so in die Welt blickt, dann ist ja in der Regel gerade die Rede von Krisen aller möglicher Art, geopolitische Krisen, aber auch Wirtschaftskrisen, die nicht zuletzt auch Deutschland betreffen. Wie optimistisch bist du gleichwohl, dass euer Segment, das man sich ja auch erstmal leisten können muss, als Kunde weiter wächst?
Ja, also ich persönlich bin sehr optimistisch, weil es geht immer mehr um Experiences, und ich glaube, dass es durch Corona noch stark gepusht, dass man Dinge auch jetzt erleben will, und gar nicht lange auf die lange Bank schieben will. Das gibt sicherlich eine konstante Nachfrage. Ich meine, letztendlich wirklich im oberen Luxussegment ist die Zielgruppe sehr spitz, gar keine Frage. Ich bin der Meinung, die meisten sind aber auch sehr krisenresistent, was ihre liquiden Mittel angeht und Möglichkeiten. Und da ist das Interesse sehr stark reisen auf jeden Fall da. Ich glaube eher, dass wir geopolitische Einschränkungen oder andere haben können. Aber die Lust des Reisens und der Möglichkeiten ist schon immens. Und was auch unsere Marktforschung ergeben hat, ja, ist das der Kerngedanke erstmal ungebrochen.
Du hast es eben angesprochen, die Lust auf Erlebnisse ist nach deiner Einschätzung die Triebfeder der meisten eurer Kunden. Und da hat sich ja tatsächlich auch im Luxussegment in den vergangenen, ja nicht erst in den vergangenen paar Jahren, sondern schon längerfristig einiges verändert. Ne? Wenn man vor 2 Jahrzehnten über Luxus sprach, dann war das mit vielen Sternen garniert und auch gerne mal plüschig. Heute ist das offensichtlich anders. Wie erlebst du diese Veränderungen in der Nachfrage?
Ich würde sagen, es hat sich erweitert. Die Bedürfnisse sind viel, viel, viel vielfältiger geworden. Also natürlich haben wir auch noch den Butler, den weißen Handschuh, die Glosche, die Suite und den Plüsch. Was auch viele, gut, wir sind jetzt über 50 Jahre Heritage, wir haben natürlich auch viele Stammkunden, die aus diesen Zeiten von vor 20, 30 Jahren noch kommen und auch das gepflegte Weiterleben wollen. Oder aber auch wechseln und sagen, jetzt wollen wir aber auch mal irgendwie was erleben, wir wollen raus, wir wollen mehr Experience, mehr Natur. Und mit den Themen beschäftigen wir uns jetzt auch schon seit ein paar Jahren sehr intensiv und entwickeln immer unser Portfolio weiter, dass wir sagen, okay, was ist jetzt mit, ich sag mal, Zelten in der Wüste, Outdoor-Camps, Walking-Safaris, wo man wirklich auch mit Zelten in Tansania unterwegs ist, dann auch wirklich in der Wildnis zeltet. Das ist natürlich alles auf Top-Niveau und sicher. Aber die Suche wird ja immer größer und da sind wir auch ganz stark momentan dabei, mit den Teams zu gucken, wo können wir eigentlich Dinge oder Bausteine dazu entwickeln oder wo entwickelt sich der Markt, dass wir das mit anbieten. Und da merken wir auch, dass das recht gut ankommt. Das ist das Thema zum Beispiel Gorilla-Tracking in Ruanda oder Uganda. Hochspannende Themen, so Dinge, die man sich auch erfüllen will. Und da ist man wirklich mitten in der Natur. Und das zählt total. Wir haben aber auch Experience jetzt gemacht mit der Art Basel, also auch Kultur und Kunst sind nach wie vor Themen, wo wir auch Einzelgruppen und Themenreisen anbieten. Da gucken wir mal, was steht gerade so an und nehmen das auch ins Portfolio entsprechend auf. Es ist halt sehr viel vielfältiger geworden und das macht es, finde ich, viel, viel angenehmer, weil damit ist es nicht nur so monothematisch. Und ich glaube, uns, meinem ganzen Team, macht es auch sehr viel Spaß, da doch viel mehr so kleine Dinge zu finden, zu erleben. Ob es bestimmte Dinner sind, ob es Food Experiences sind, das macht Laune und das macht es irgendwie auch runter.
Reisesparten wie etwa die klassische Studienreise haben ja das Thema, dass ihre Kundschaft immer älter wird. Das ist zunächst mal angesichts der demografischen Entwicklung kurzfristig nicht das große Problem. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch an die Zukunft denken. Wie gut gelingt es euch denn, mit euren Angeboten auch jüngere Klientel anzusprechen?
Es ist sicherlich ein Kernthema, was wir haben, weil wir natürlich auch eine sehr hohe Stammgästequote haben, die immer wieder gerne kommen. Also muss man an der Verjüngung schon allein deswegen arbeiten, weil sonst das Durchschnittsalter ja jedes Jahr steigen würde um ein Jahr. Aber gerade das ganze Experience-Thema zahlt da natürlich sehr gut drauf ein. Auch diese teilweise anderen Arten von Luxus-Erlebnis-Gruppenreisen, die wir machen, die ein bisschen dadurch auch breiter aufgestellt sind, sind wir sicherlich da auch ein bisschen paar Jahre jünger als die klassische Studiengruppenreise, wenn man so sagen will. Das sind die Themen, auch das Thema Kreuzfahrt wird immer wieder jünger. Das ganze Thema Expeditionskreuzfahrten, auch mit den Großseglern, spricht eine ganz breite Anzahl von Menschen mittlerweile an. Also da tut sich allein aus dem Bereich schon einiges. Und wie gesagt, wir suchen jetzt ja auch immer wieder nach neuen Experiences und spannenden Möglichkeiten, die übergreifend sind. Wir haben aber auch heute schon viele Familien, die bei uns buchen, Familien-Experiences haben, von Safari bis zu, wo wir auch Erfahrungen haben. Also dadurch entsteht auch mal wieder eine neue Mischung und es sind nicht immer nur die Großeltern mit den Enkelkindern, sondern es sind auch die Eltern mit den Kindern, die reisen. Also da tut sich einiges.
Euer Gesellschafter Asireisen und namentlich dessen Chef Ambros Gasser verfolgen ja sehr ambitionierte Ziele, was das Thema Nachhaltigkeit angeht.
Ja.
Welche Rolle spielen eigentlich Verantwortung und Nachhaltigkeit deiner Einschätzung nach in eurem Segment und was bedeutet das für eure Angebotspalette?
Spannendes Aspekt, also hier kommt auch wieder zu tragen, dass jede Gesellschaft oder Firma, in dem Fall wir, andere Zielgruppen und andere Bedürfnisse hat, die nicht eins zu eins ähnlich sein müssen, wie sie jetzt bei der ASI gelebt werden, sondern auch da sind wir in der Freiheit, schon so zu gucken, was ist hier möglich, was ist hier machbar, in welcher Tiefe beschäftigen wir uns damit. Und das zweite Thema, was wir sehr groß haben, da wir voll auf die Individualität unserer Gäste eingehen, lassen die sich natürlich nicht vordergründig in bestimmte Aspekte hineintreiben. Ich drücke mich mal so rum aus, sondern da können wir auch nur anbieten, hinweisen, auch wenn es besondere Hotelprojekte gibt, Hotelketten, die schon sehr stark in Nachhaltigkeit unterwegs sind, das mit aufführen und mit anbieten. Aber am Schluss ist unsere Stärke, die Customer Choice zu erfüllen und den Kundenwunsch als ersten Aspekt zu sehen. Und drumherum schauen wir immer, was entwickelt sich weiter in der Destination, was für Themen gibt es. Jetzt sind wir natürlich jetzt noch relativ frisch dabei seit diesem spannenden Jahr. Aber natürlich interessieren uns auch Themen, was kann man vor Ort machen, wie sagen wir auch, give back in the destination, mit welchen DMCs und Partnern arbeiten wir zusammen. Also auch so Themen, die uns da begleiten und die wir uns genau anschauen.
Aber so ein Thema wie, dass alle Partner irgendwie öko-zertifiziert sein müssten, steht auf absehbare Zeit bei euch wahrscheinlich nicht an, ne?
Nein, das ist so nicht vorgesehen, sondern jeder macht das auf seine Art und Weise, so wie es am besten machbar ist. Aber natürlich ist es grundsätzlich ein erstrebenswertes Ziel, sich hier immer weiterzuwickeln und am Ball zu bleiben. Das ist gar keine Frage, weil es ist ja auch eine Grundeinstellung, die wir da haben.
Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick aufs Produkt werfen. Gibt es irgendwelche Entwicklungen oder Produkte, auf die du persönlich besonders stolz bist bei Windrose und die du auch für wegweisend hältst?
Ich sag mal, das fängt eigentlich beim Team, unseren Reisedesignern an, weil die ja meistens diese Dinge finden, entdecken und auf der Suche sind. Und dadurch ist es relativ vielfältig. Also das ganze Thema, was wir uns wirklich jetzt anschauen, ist für mich, also ich persönlich bin jetzt ein absoluter Naturmensch, sagen wir mal so rum. Also das begeistert mich schon mein ganzes Leben immer wieder und alles, was wir in der Natur anbieten können. Und auch den Menschen wieder näher bringen können, muss jetzt nicht nur Safari sein, es können auch Experience-Expeditionen sein. Finde ich super spannende Themen. Was wir, wie gesagt, jetzt gerade neu aufgelegt haben, sind diese Walking-Safaris durch Tansania und auch Botswana in unterschiedlichster Form. Aber auch hier komme ich, wenn ich jetzt durch die Savanne gehe oder durch den Busch. Ich empfinde, ich rieche, ich höre ja ganz anders, als wenn ich da nur im Auto oder im Jeep sitze. Also das sind Themen, die mir sehr, sehr gut gefallen und ich denke, da wird sicherlich auch noch mehr kommen. Halte ich für hochspannend. Aber wie gesagt, auch das ganze Thema Arktis, Antarktis, kann ich auch nur sagen, lieber jetzt als später zu machen. Ich selber war jetzt mal in der Antarktis vor 2 Jahren. Ich war wahnsinnig begeistert, diese unendliche Ruhe, dieses irre Licht, diese Luft. Hochinteressante Themen, die wir uns da auch anschauen in der Weiterentwicklung.
Lieber Christian, vielen Dank für
Ja,
die spannenden Einblicke.
gerne, hat mich sehr gefreut mit dir, Christian.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Tag. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.